Und jetzt hatte ich im Dezember die Gelegenheit, mit dem Gründer von Plant for the Planet zu sprechen, Felix Finkbeiner. Alle Zeitangaben, die im Interview vorkommen, sind auf 2023, also letztes Jahr, bezogen, weil ich das Interview schon im Dezember gemacht hatte.
Anlass unseres Interviews ist eine Studie, die im Magazin Nature veröffentlicht wurde im November. Da geht es um die Kohlenstoffspeicherkapazität von Wäldern. Dass Wälder Kohlenstoff speichern, ist da jetzt nichts Neues. Also was ist jetzt wirklich neu an dieser Studie und hat es dann Auswirkungen auf die Plant for the Planet Organisation?
Die Autoren dieser Studie wollten ganz konkret herausfinden, wie viel zusätzlichen Kohlenstoff wir speichern können oder aus der Atmosphäre wieder aufnehmen können, wenn wir erstmal die Wälder, die wir heute bereits haben, besser schützen und zweitens die zerstörten Wälder auch wiederherstellen. Also, dass Wälder natürlich CO2 aufnehmen, das ist echt nicht neu, das wissen wir seit Jahrhunderten von Jahren eigentlich bereits. Aber die Frage ist natürlich, wie viel genau? Und das ist keine so einfache Frage. Die haben schon viele versucht, mit verschiedenen Methoden herauszufinden. Und das war jetzt nochmal ein größerer Wurf, eine sehr große Gruppe an Autoren, die viele Jahre lang gearbeitet haben, um das ein bisschen präziser und genauer zu berechnen. Und die sind zum Schluss gekommen, dass, wenn wir jetzt mal annehmen, dass das landwirtschaftliche System ungefähr gleich bleibt, wie viel Kohlenstoff können wir dann zusätzlich speichern? Und die sind zum Schluss gekommen, das sind ungefähr 800 Milliarden Tonnen CO2. Das ist natürlich erstmal eine sehr abstrakte Zahl, um dann Gefühl davon zu geben, das ist ungefähr doppelt so viel wie unser CO2-Restbudget für die 1,5-Grad-Grenze. Ja, also wenn wir diese 1,5-Grad-Grenze, die in Paris versprochen wurde, dass die Durchschnittstemperatur um nicht mehr als 1,5 Grad ansteigt, nicht überschreiten wollen, dürfen wir jetzt noch maximal 400 Milliarden Tonnen an CO2 herausstoßen. Und das wären halt 800. Also es ist schon mal eine ganz ziemlich signifikante Zahl. Und das ist auch ungefähr, vielleicht nochmal eine andere Perspektive zu geben, das 20-fache von unserem jährlichen CO2-Ausstoß. Aber wir dürfen es jetzt auch nicht übertreiben. Was auch erstmal ganz wichtig ist, ist, dieses Potenzial ganz auszureizen, wird ziemlich schwer. Und wenn, dann dauert es auch viele Jahrzehnte natürlich, bis diese Bäume ausgewachsen sind und all dieses CO2 aufnehmen. Also es ist natürlich in Wahrheit, wenn wir uns jetzt ernsthaft das anpacken und ernsthaft diese Wälder schützen und wieder renaturieren, selbst dann werden wir nicht dieses gesamte Potenzial ausschöpfen können. Und
Also die Studie sagt, dass wir mit den Wäldern doch mehr Potenzial haben als bisher angenommen. Und Voraussetzung ist aber, soweit ich es verstanden habe, dass wir die jetzt schon oder noch vorhandenen Wälder in Ruhe lassen und Wälder auch wiederherstellen.
das kann man genauso zusammenfassen. Das war auch das andere spannende Ergebnis dieser Studie. Von diesem CO2-Aufnahmepotenzial ist 61%, also die Mehrheit, im besseren Schutz der intakten Wälder. Also in Wälder, die irgendwie degradiert sind durch vielleicht Entnahme von wertvollem Holz oder durch Waldbrände oder weil sie vor 20 Jahren zum Beispiel gerodet wurden für die Viehzucht oder sowas, aber seitdem langsam nachwachsen, aber eben noch nicht ganz intakt sind. Wenn wir diese Wälder besser schützen, dass sie wieder komplett zurückwachsen können und wieder wunderbar intakte Wälder sind, dann können wir die Mehrheit von diesem CO2-Aufnahmepotenzial erreichen. Und das ist natürlich das Einfachste, weil da ist man in keinsten Fall im Konflikt mit anderen Flächennutzungen und so weiter. Und die anderen, circa 40%, liegen in der Renaturierung von komplett zerstörten Wäldern. Also in Flächen, die waren Wald, sind mittlerweile nicht mehr Wald, die wir aber wieder zu Wald machen können.
Da wäre jetzt meine nächste Frage, wenn ein Gebiet potenziell Wälder beherbergen kann, also wenn in der Sukzession am Schluss ein Wald entsteht, ist es dann nicht einfacher, das Gebiet sich selbst zu überlassen, als jetzt aktiv, so wie es Plant for the Planet tut, Bäume zu pflanzen? Also muss man,
Super Frage.
ja, muss man überhaupt Bäume pflanzen, wenn von sich selber das Gebiet einen Wald wieder hergibt?
Also mal ganz grundsätzlich, wenn eine Fläche unter natürlichen Umständen Wald ist oder Wald war, dann kann sie sich normalerweise auch wieder zu Wald zurückentwickeln. Die Frage ist nur, wie lange dauert das? Und je nachdem, wie stark diese Fläche degradiert ist, geht es manchmal ganz schnell, dass sich der Wald einfach sehr schnell von alleine wieder zurückentwickelt, und manchmal dauert es extrem lange. Also wenn der Wald zum Beispiel nur ganz leicht beschädigt ist, und es eine ganze Menge intakten Wald in der Umgebung ist, und die Fläche auch nicht sehr lange nicht Wald war und deswegen eine ganze Menge Samen noch im Waldboden sind und so weiter. Das sind alles Indikatoren, dass der Wald sich relativ schnell von selber, sagen wir mal, heilen kann. Wenn die Fläche aber viele Jahrzehnte lang nicht mehr Wald war, es in der Nähe auch nicht viel intakten Wald gab und so weiter, sind Faktoren, dass es eher schwieriger wird. Und dann hängt es auch sehr stark vom Ökosystem ab. Und es gibt noch ein spannendes Konzept der alternativen stabilen Kontexten. Manchmal, wenn eine Fläche so stark degradiert ist, dass dort eben kaum noch Bäume wachsen und hauptsächlich Gräser wachsen, dann kann es relativ schwer sein, für diese Bäume wieder durchzukommen, weil die Gräser den kleinen Baumsetzlingen das Wasser wegnehmen, das Licht wegnehmen und so weiter. Und dann hat es quasi einen anderen stabilen Kontext erreicht, wo sich dieses Ökosystem dann eben so hält als Grasökosystem und nicht mehr als Wald. Und dann ist es oft oder manchmal schwer, für den Wald sich zurückzuentwickeln. Das heißt, wir sollten immer, bevor wir mit so einem Renaturierungsprogramm anfangen, genau schauen, wie gut kann sich dieser Wald selber regenerieren? Wollen wir dem Wald einfach helfen, zum Beispiel indem wir einen Zaun bauen, dass diese Fläche sich natürlich regenerieren kann? Oder ist es eine Fläche, die so stark degradiert ist, dass wir ja wirklich intensiv eingreifen wollen?
Okay, und welche Flächen habt ihr euch jetzt rausgesucht oder könnt ihr euch es überhaupt raussuchen, auf welchen Flächen ihr pflanzt?
Also auf unserer Plattform, der planforplanet.org-Plattform, haben es ja ca. 250 Projekte weltweit zusammengetan, die weltweit versuchen, Flächen zu regenerieren. Und da haben wir Projekte der ganzen Bandbreite. Viele Projekte, die Bäume pflanzen, aber auch viele Projekte und immer mehr Projekte, die andere Renaturierungsmethodiken anwenden. Und wir haben dann auch verschiedene Renaturierungsstandards entwickelt für diese unterschiedlichen Renaturierungsmethoden. Weil es sehr wichtig ist, zu schauen, dass man das dann die optimale Methode immer auswählt.
Dann, du hast gesagt, eventuell ist sogar eine Einzäunung sinnvoll. Das bringt mich auf die Frage, mit den Schutzgebieten. Gibt es solche Projekte auch in Schutzgebieten und gibt es da nicht Konflikte mit indigenen Bevölkerungen, die da schon Jahrhunderte leben?
Es gibt eine ganze Menge Forschung. Der Zusammenhang zwischen Waldschutz und indigenen Menschen, die immer wieder zum gleichen Schluss kommt, nämlich dass Wälder und Flächen, die indigenen Bevölkerung gehören, meistens am besten geschützt sind und am intaktesten sind. Und das hat sich zum Beispiel der brasilianische Präsident oder die brasilianische Regierung zu eigen gemacht. Und als sie damals 2004 das Programm gestartet habe, um intensiv den Amazonas besser zu schützen, war eins der ersten Schritte in dem ersten Fünfjahresplan, die Gebiete der indigenen Bevölkerung deutlich auszuweiten. Also sie haben eine ganze Menge zusätzliche Naturschutzgebiete, staatliche Naturschutzgebiete etabliert. Das war eine effektive Methode. Und die andere sehr effektive Methode war einfach, die Gebiete, die den indigenen Bevölkerung gehörten, zu vergrößern, weil auch dadurch die Flächen sehr gut geschützt wurden. Sowohl die Forschung zeigt, als auch die praktischen Beispiele zeigen, dass die indigenen Bevölkerung eigentlich die besten Verbündeten des Waldes sind und damit auch unsere besten Verbündeten im Schutz dieser Ökosysteme. Aber natürlich ist indigene Bevölkerung natürlich ein sehr breiter Begriff. Und egal wie lange die Menschen dort vor Ort gelebt haben, ist es immer extrem wichtig, dass wir die lokale Bevölkerung mit einbeziehen, wenn so ein Renaturierungs- und Waldschutzprojekt geplant wird, um sicherzustellen, dass diese lokalen Interessen auch gewahrt werden. Und so ist ein Beispiel dafür vielleicht in unserem Yucatan-Projekt im Süden Mexikos, dass wir dann Beirat haben für das Projekt, in dem ist zum Beispiel der Bürgermeister von dem lokalen Dorf mit dabei, damit wir eben genau diese Beratung auch haben und die Involvierung der lokalen Bevölkerung.
Okay, ihr stellt also sicher, dass auf den Gebieten, wo eure Projekte stattfinden, die lokale Bevölkerung mit einbezogen ist.
Genau, und das ist für uns natürlich auch ein Teil unserer Renaturierungsstandards für die ganzen Projekte auf unserer Plattform.
Okay, habt ihr auch solche Projekte in Deutschland oder in Europa?
Wir haben auch ein paar Projekte in Europa, zum Beispiel setzen wir ein Projekt in Südspanien, in Andalusien um die Städte Granada und Doñana und also um die Stadt Granada und das Naturschutzgebiet Doñana, die dort wieder renaturiert werden und dort Bäume gepflanzt werden. Aber im größten Teil konzentrieren wir uns auf die Tropen. Hauptsächlich, weil wir erstmal in Europa vergleichsweise intakte Wälder haben. Also jeder weiß, dass wir natürlich in Deutschland, im deutschen Wald auch, dass es da auch eine Menge zu tun gibt. Aber im internationalen Vergleich haben wir schon eins der besseren Forstsysteme auf der Welt. Und wir sind grundsätzlich der Meinung, dass unsere Ressourcen in den Tropen noch mehr gebraucht werden als hier.
Okay, dann möchte ich aber trotzdem noch auf deutsche Politik oder Waldpolitik zu sprechen kommen, weil Spanien gehört dazu Europa und die europäische Politik oder die Waldpolitik ist auch europäische Politik. Habt ihr Forderungen an die deutsche Politik, an was die Waldgesetzgebung betrifft?
Ja, und zwar sehr intensiv auch was, wie die deutsche Politik die Tropenwälder und die Wälder insgesamt weltweit beeinflussen kann. Weil ich glaube, wir greifen ein bisschen zu kurz, wenn wir die Verantwortung der Bundesregierung jetzt ausschließlich auf die Wälder in Deutschland begrenzen. Wie du sicher mitbekommen hast, hat die EU Anfang des Jahres EUDR-Regulierung verabschiedet. Da geht es um entwaldungsfreie Lieferketten. Diese Regulierung tritt jetzt in einem Jahr in Kraft, Anfang 2025. Und ab dem Zeitpunkt muss jedes Unternehmen, das bestimmte Produkte in die EU importiert, die historisch zu sehr viel Abholzung geführt haben, beweisen, dass diese Produkte abholzungsfrei sind. Also ein Beispiel dafür ist Palmöl oder Soja oder Kaffee. Wenn ich in Zukunft Kaffee in die EU importiere, dann muss ich der EU genau zeigen können, von welchem Hof in welchem Land kommt dieser Kaffee. Und muss dann anhand von Satellitendaten auch zeigen können, dass dort nach 2020 nicht abgeholzt wurde. Also das ist quasi der Cut-off-Punkt, den die EU dort festgelegt hat. Und wenn nach 2020 abgeholzt wird, darf ich das nicht mehr in die EU importieren. Wunderbares Beispiel und auch sehr vorausschauende Gesetzgebung von der EU dort, wie wir auch die Tropenwälder schützen können. Aber das alleine reicht noch nicht. Die Regierung in der Welt haben bei der Klimakonferenz in Glasgow vor 2 Jahren versprochen, dass wir bis 2030 den globalen Waldverlust stoppen. Also dass ab 2030 die weltweiten Wälder wieder wachsen werden und nicht verloren gehen. Und damit das auch umgesetzt wird, können wir uns dann nicht auf die Tropenländer alleine verlassen, dass sie es alleine schaffen. Die brauchen da auch die Unterstützung des reichen Teils der Welt. Ein wunderbares Beispiel, wie das klappen kann, ist der Amazonasfonds, den Deutschland 2007 damals mitgegründet hat. Damals war das so, wir hatten in Brasilien mit der ersten Lula-Regierung ganz eindeutig eine Regierung, die den Waldschutz ernst nehmen wollte. Aber natürlich ist in Brasilien ein vergleichsbares armes Land und hat da nicht unbegrenzt Ressourcen, die wir reinstecken können, um diese ganzen Kosten, die natürlich aufkommen, so ein enormes Regenwaldgebiet zu schützen, auch zu decken. Deswegen haben sich Norwegen und Deutschland damals zusammengetan und den Amazonasfonds gegründet. Und das auch wirklich sehr gut umgesetzt. Die Idee ist sehr einfach. Es wurde ein Fonds gegründet, der von einer unabhängigen Institution verwaltet wurde. In den Fonds haben Deutschland und Norwegen eingezahlt, später auch ein paar andere Länder. Und das Geld wurde dann an Brasilien ausgezahlt, aber unter zwei Bedingungen. Erstmal wurde das Geld nur ausgezahlt, wenn die Abholzungsrate auch wirklich zurückgegangen ist, also nur bei Erfolg. Und zweitens durfte dieses Geld auch nicht für insgesamte Programme der Regierung ausgegeben werden, sondern ausschließlich für Waldschutzprogramme.
Wie ist die Bilanz bisher? Also wurde genügend Geld schon eingezahlt? Also wurde das versprochene Geld eingezahlt oder wurde es überhaupt abgerufen von Brasilien?
Es wurde eine ganze Menge Geld damals auch ausgeschüttet. Dieser Fonds wurde dann pausiert. Es wurde dann nicht mehr ausgeschüttet, als Bolsonaro an der Macht war, weil der natürlich sehr eindeutig nicht daran interessiert war, den Wald zu schützen. Und jetzt seit der neuen Lula-Regierung, seit Anfang des Jahres, wurde dieser Fonds wieder aufgetaut und werden diese Mittel auch wieder genutzt. Allerdings sind in diesem Fonds jetzt nur noch 1 Milliarde Euro drin. Das ist nicht wenig, aber natürlich lange nicht ausreichend. Da braucht es mehr. Und um deinen Zuhörern mal ein Gefühl zu geben, Norwegen hat 10-mal so viel Geld in diesen Fonds eingezahlt als wir Deutschen. Ja, also
Okay.
ein Zehntel so groß das Land und 10-mal so viel eingezahlt. Wir haben da als Deutsche eine ziemlich gute PR bekommen, weil wir für 10% vom Geld, in den Zeitungen stand damals immer, Norwegen und Deutschland gründen zusammen diesen Fonds. Und es war natürlich auch gut, dass wir da mitgeholfen haben. Aber ich bin der Meinung, dass wir mindestens dort mit Norwegen mithalten sollten, was diese Einzahlungen angeht. Und um den anderen Teil deiner Frage zu beantworten, bringt es das überhaupt? Wie sieht es vor Ort aus? Ich glaube, ganz eindeutig ja. Lula ist seit Anfang des Jahres wieder an der Macht, jetzt gerade in seinem 11. Monat. Und in den ersten 8 Monaten seiner Amtszeit war die Abholzungsrate im Amazonas nur halb so hoch wie zur gleichen Zeit im Vorjahr. Die aktuellsten Zahlen fürs Gesamtjahr haben wir noch nicht, die werden wir jetzt hoffentlich in ein paar Wochen bekommen. Aber eine Halbierung der Abholzungsrate in einem Jahr hat mich persönlich sehr erstaunt. Ich habe leichte Fortschritte erwartet, aber lange keine solch enormen. Natürlich ist die erste Halbierung immer am einfachsten, die zweite und dritte Halbierung wird viel schwerer. Und deswegen braucht es da ganz eindeutig auch unsere Unterstützung. Und wir dürfen dann auch nicht nach Brasilien Halt machen. Der zweitgrößte tropische Regenwald ist in der Demokratischen Republik Kongo. Die braucht auch unbedingt unsere Unterstützung, denn da geht die Abholzungsrate gerade nicht zurück, sondern steigt. Und da müssen wir die Regierung auch dabei unterstützen, diesen enormen Wald zu schützen. Und dann gibt es noch ein paar andere Länder, die auch wichtig sind. Also wir müssen Brasilien besser unterstützen und verschiedene andere Länder auch auf der Welt. Und jetzt ist natürlich auch wichtig, dass die Unternehmen in der EU die EUDR, dieses Abholzungsgesetz, von dem wir gerade gesprochen haben, auf EU-Ebene jetzt wirklich auch sehr gewissenhaft umsetzen, damit wir auch so die tropischen Wälder schützen können.
Okay, das war schon ziemlich viel Information. Eine letzte Frage hätte ich noch, und zwar habt ihr auch Projekte, bei denen zum Beispiel Schokolade produziert wird. Ist es so ein Projekt, das in die Richtung geht, Schützen durch Nützen, also dass die lokale Bevölkerung mit einbezogen wird und auch was verdient dabei, dass oder den Lebensunterhalt verdienen kann durch die Anpflanzung von Bäumen?
Genau, was du hier ansprichst, sind Agroforstprojekte. Ja, also
Genau,
die
ja.
Idee, dass man nicht pure Landwirtschaft betreibt, sondern dass man Mischformen findet zwischen der Landwirtschaft und dem Waldschutz. Und je nachdem, was man anbaut, kann das extrem gut funktionieren. Wenn ich Weizen anbaue, will ich da keine Bäume dazwischen pflanzen. Denn für Weizen brauche ich eine ganze Menge Sonnenlicht und Bäume dazwischen würden einfach meine Ernte so drastisch reduzieren, dass das nicht sinnvoll ist. Aber beim Kakao oder beim Kaffee zum Beispiel sieht es ganz anders aus. Denn diese Pflanzen brauchen eine ganze Menge Schatten und wachsen dann auch viel besser, wenn sie mehr Schatten bekommen. Deswegen eine Kakaomonokultur ist nicht sehr produktiv. Wenn wir dazwischen andere lokale Baumarten wachsen, dann haben wir eine viel höhere Kakaoernte. Also da ist es wichtig, da sind diese Ansätze super effektiv. Und wir haben als Teil von unserer Plattform auch eine ganze Menge solche Agroforstprojekte in verschiedenen Ländern, die man dadurch auch unterstützen kann und damit auch diese Kleinbauern unterstützen können. Darüber hinaus, was du, glaube ich, auch ansprichst, ist unsere Die Gute Schokolade. Das ist ein Projekt, das hat vor circa 10 Jahren angefangen, eigentlich mit einer ganz anderen Geschichte. Damals war das so, dass ich eine Einladung bekommen habe, einen Vortrag zu halten bei einer Konferenz mit vielen Chefs der internationalen Schokoladenindustrie. Und wir haben uns dann lange überlegt, wir waren da relativ jung, ich war, glaube ich, ja, circa 13, 14 damals, wie wir diese Chance nutzen können, diese Unternehmen zu überzeugen, uns zu unterstützen. Und wir hatten dann die Idee, dass wir eine sogenannte Future Fee starten. Also dass jedes dieser Unternehmen pro Tonne Schokolade, die sie produzieren, 1 Euro an uns spenden und wir damit einen Baum pflanzen. Und das haben wir dann auch groß vorgestellt. Aber dann war da kein einziges Unternehmen, was da mitmachen wollte. Was mich damals sehr enttäuscht hatte, nach so viel Vorbereitung, so ein Misserfolg. Und da hat ein Freund von mir, der auch Botschafter von Plan for the Planet damals war, der Max, gesagt, dann machen wir doch unsere eigene Schokolade. Und daraus ist dann über viele Umwege dann die gute Schokolade entstanden. Die gute Schokolade ist natürlich Fairtrade, ganz klar. Aber der wichtige Teil ist, dass der gesamte Gewinn der Schokolade in unsere Waldprojekte fließt. Und so können wir auch mit allen 5 verkauften Tafeln Schokolade einen Baum pflanzen. Und zusätzlich erlaubt es uns natürlich auch unsere Klimabildungsarbeit und so weiter umzusetzen. So haben wir mittlerweile schon fast 10 Millionen Bäume allein dank dieser Schokolade pflanzen können. Und die Schokolade gibt es als Vollmilch und seit diesem Jahr auch als Zartbitterschokolade in vielen Filialen in Deutschland und Österreich.
Gut, dann viel Erfolg noch für deine Projekte und danke für deine Zeit.
Sehr gerne.